Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Endlich ein neues Jahr, endlich 2023. Das werden sich so einige Investorinnen und Investoren mit Blick auf die vielen Krisen des Vorjahres denken, sich schütteln und jetzt wieder voll durchstarten wollen. Selbstverständlich weiß niemand so ganz genau, wo die Reise hingehen wird, egal ob nun für Aktien, Anleihen oder Rohstoffe. Doch das hält uns nicht davon ab, auf die wichtigsten Themen, Erwartungen und Rahmenbedingungen für die Kapitalmärkte 2023 zu schauen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Orientierung in dieser unsicheren Zeit zu geben. Genau das soll Klug anlegen können, ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja Karl, sag mal, hast du dich eigentlich schon für eine Überschrift oder ein Motto für 2023 entschieden, egal ob jetzt privat oder bei der Geldanlage?
Naja, also irgendwie, das Jahr ist irgendwie so unsicher, deswegen, also ich möchte keine Überschrift dem Jahr 2023 geben. Du weißt ja, 2022 war irgendwie das Jahr der bösen Überraschungen und eines kann ich dir sagen, also ich hoffe ja irgendwie schon, dass 2023 das Jahr der positiven, unerwarteten Überraschungen sein wird und das wäre doch richtig nett, oder?
In der Tat, das stimmt. Wir wollen uns auch mal wieder wirklich über irgendwas freuen können. Positive Überraschungen klingt gut, ist ja im weitesten Sinne sogar auch dann eine Überschrift. Fakt ist, das Jahr, also dieses Börsenjahr, die ersten Börsentage, sind schon mal für viele sehr positiv, auch positiv überraschend gestartet. Wie bewertest du denn den Beginn und lässt sich daraus vielleicht auch etwas fürs Gesamtjahr ableiten?
Also die Börsen haben offensichtlich auch gute Vorsätze, Andreas, so wie die gestiegen sind. Denn der Januar ist bislang wirklich sehr erfreulich gelaufen. Bis Mitte Januar sind wir über 15.000 Punkte im DAX gestiegen. Und das ist wirklich der stärkste Anstieg der letzten 20 Jahre. Aber für das Gesamtjahr können wir daraus leider nichts schließen, Andreas. Das wäre wirklich nur Kaffeesatzleserei. Auch wenn manche Börsianer an den Spruch, wie der Januar läuft, so läuft das gesamte Jahr, glauben. Aber der Januar ist ja auch noch nicht vorbei. In den letzten 30 Jahren hat sich in 40% der Fälle diese Börsenweisheit nicht realisiert.
Okay, Karl, ich verstehe, das ist dir jetzt schon wieder ein Stück weit zu viel. Prognose, dann lass mich vielleicht doch etwas anders anfangen mit den Notenbanken beispielsweise, denn die stehen ja gewissermaßen weiterhin zwischen Baum und Borke, nämlich zwischen Inflationsbekämpfung auf der einen und Rezessionsverhinderung auf der anderen Seite. Welche Signale sind denn jetzt von den Währungshütern für die kommenden Wochen zu vernehmen?
Also insgesamt sind die Notenbanken immer noch sehr forsch unterwegs, Andreas. Nachdem ja die Inflation zuletzt etwas zurückgekommen ist, hatte sich der Markt etwas moderatere Töne erhofft. Die EZB hat das Tempo der Zinserhöhung Mitte Dezember zwar etwas gedrosselt und den Leitzins nur noch um 0,5% erhöht, die Ansagen bleiben aber knackig. Man will sogar noch mehr Zinsschritte gehen als zuvor angedacht. Für ihre Verhältnisse hat die EZB zuletzt recht klar weitere Zinserhöhungen um jeweils 0,5% für die nächsten beiden Sitzungen in Aussicht gestellt. Ich gehe davon aus, dass wir im Jahresverlauf letztlich im Bereich von 3,5-4% landen werden.
Und es gibt ja auch die Info, dass die EZB ab März auch aus ihren Anleihebeständen rausgehen will, sie zumindest reduzieren möchte, Karl. Trägt das dann auch dazu bei, dass das Zinsniveau nach oben geht?
Absolut. Ab März will sie anfangen, ihre riesigen Anleihebestände, die sie in den letzten Jahren aufgekauft hat, Schritt für Schritt zu reduzieren. Diese Anleihenkäufe hatten ja dazu beigetragen, dass die Anleihenrenditen unten gehalten werden konnten und die Staaten, aber auch die Unternehmen nicht so hohe Zinsen für ihre Anleihen bieten mussten. Wenn jetzt der Anleihebestand abgebaut wird, hat das natürlich umgekehrt den Effekt, dass die Renditen eher nach oben gehen. Die damit verbundene Reduzierung ihrer Bilanz ist übrigens für die EZB absolutes Neuland. Von daher geht sie erstmal sehr vorsichtig an die Sache ran, indem sie lediglich fällig werdende Anleihen nicht wieder anlegt. Einen unmittelbaren Abbau ihrer Bestände durch direkte Verkäufe von Anleihen gibt es also momentan noch nicht. Das heißt, wir haben es derzeit noch mit relativ geringen Summen zu tun, mit ca. 15 Milliarden pro Monat bei einer Bilanzsumme von insgesamt rund 5.000 Milliarden. Aber trotzdem liegt die Priorität der EZB mittlerweile klar bei der Inflationsbekämpfung. Dabei nimmt sie offenbar bewusst in Kauf, dass höhere Zinsen und Renditen die Wirtschaft belasten. Denn es verteuern sich dadurch ja auch die Unternehmenskredite, was die Investitionen entsprechend belastet. Ich sehe sogar eine gewisse Gefahr, dass die EZB es mit den Zinserhöhungen übertreibt und damit die Konjunktur mehr als nötig abwirkt. Ich verstehe natürlich die Vorgehensweise der EZB, denn eines muss sie unbedingt verhindern, nämlich, dass sich in der Bevölkerung eine dauerhaft hohe Inflationserwartung festsetzt. Denn das würde möglicherweise zu Hamsterkäufen oder der gefürchteten Lohnpreisspirale führen.
Und was machen die Amerikaner? Ich meine, die US-Notenbank Fed war ja schon vor der EZB ziemlich restriktiv, hat ja im vergangenen Jahr im März schon angefangen mit Zinsanhebungen. Wie sind da die Signale?
Da gibt es klare Parallelen zur EZB. Mitte Dezember letzten Jahres gab es zwar auch nur einen Schritt um 0,5% nach oben. Davor waren es viermal in Folge immerhin jeweils 0,75 plus gewesen. Die neue Spanne beim Leitzins liegt in den USA damit jetzt bei 4,25 bis 4,5%. Aber auch die Fed signalisierte zugleich mehr Zinserhöhung als bislang erwartet. Die Mitglieder des Fed-Ausschusses gehen aktuell davon aus, dass der Leitzins in diesem Jahr noch auf gut 5% steigen wird. Vorher lag die Prognose noch bei 4,6%. Aber auch weltweit steht bei den Notenbanken derzeit die Inflationsbekämpfung klar im Vordergrund.
Und was bedeutet das jetzt alles für die weitere Entwicklung der Anleihekurse?
2022 war ja ein wirklich schlimmes Jahr für Anleihen. Angeblich gab es in den USA 2022 sogar die stärksten Anleiheverluste, seit dazu Aufzeichnungen existieren. Der grundsätzliche Mechanismus war hierbei in allen Ländern der gleiche. Die Zentralbanken erhöhten die Leitzinsen und damit die Zinsen für kurzfristige Anlagen. Weil die dadurch deutlich attraktiver wurden, brachte das die Kurse von eher länger laufenden Anleihen massiv unter Druck und damit stiegen deren Renditen. Aber wie das so oft ist, haben die Märkte die eventuell noch bevorstehenden Zinserhöhungen zumindest schon zum Teil eingepreist. Das siehst du daran, dass die Kurse zuletzt schon wieder eher gestiegen sind, vor allem in den USA. Obwohl dort die Fed ja mitten im Zinserhöhungsmodus ist. Es kann natürlich sein, dass die Notenbanken im Jahresverlauf noch aggressiver auftreten müssen als erwartet, weil die Inflation nochmal deutlich steigt. Davon gehe ich persönlich aber nicht aus. Ich denke, dass sich die Lage bei den Anleihen im Jahresverlauf sogar weiter entspannen wird. Den größten Teil des Renditeanstiegs dürften wir damit gesehen haben.
Um ehrlich zu sein, überrascht mich das jetzt ein ganz klein wenig, Karl. Wie kommst du denn zu dieser doch eher positiven Einschätzung?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Für mich aber ist der entscheidende Punkt ein eher technisches Detail, auf das ich persönlich aber sehr stark achte und das in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. Nämlich die Tatsache, dass wir es im Grunde weltweit mit sogenannten inversen Zinsstrukturen zu tun haben. Das heißt, in so gut wie allen Ländern, insbesondere in den USA und vielen Ländern Europas, sind derzeit die kurzfristigen Renditen mindestens genauso hoch wie die langfristigen. Übrigens auch in Deutschland. Und das war in der Vergangenheit so gut wie immer ein starkes Signal dafür, dass die Renditen tendenziell wieder fallen oder aber zumindest nicht weiter steigen. Und ein weiterer Aspekt ist mir in diesem Zusammenhang noch wichtig, Andreas. Kursverluste bei Anleihen haben immer auch eine positive Seite. Denn fällige Anleihen oder Couponzahlungen können nun zu deutlich besseren Konditionen, das heißt höheren Renditen, wieder angelegt werden. Von diesem sogenannten Wiederanlageeffekt profitiert man vor allem bei einem breit über alle Laufzeiten gestreuten Anleiheportfolio, bei dem ja sehr häufig Anleihen zur Wiederanlage fällig werden. Auf längere Sicht hat der Wiederanlageeffekt das Potenzial, die kurzfristigen Kursverluste zu kompensieren, Davon gehen wir auch für unsere eigenen Anleihendepots aus.
Apropos Konjunkturlage, mit einem gewissen Erstaunen haben so einige Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer registriert, dass die deutsche Wirtschaft zuletzt sogar etwas gewachsen ist, insgesamt das vergangene Jahr sogar mit einem Plus rausgegangen. Ist damit eine Rezession hierzulande tatsächlich schon wieder vom Tisch?
Ja, das sieht man wieder mal, Andreas. Die Wirtschaft ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber solche Quartalswerte darf man auch nicht überbewerten. Es kann schon gut sein, dass wir noch eine moderate Rezession sehen, also 2 bis 4 Quartale hintereinander mit leicht fallender oder stagnierender Wirtschaftsleistung. Denn die gestiegenen Zinsen drücken schon auf die Konjunktur und die Energiekrise ist ja auch noch nicht überstanden. Aber es sieht aktuell eben nur nach einer leichten Delle aus. Das ist sicher auch der Grund, warum die EZB bei den Zinsen so konsequent ist. Sie sieht eben wohl keinen Wirtschaftseinbruch. Das Ganze ist übrigens ein schöner Beleg dafür, wie schnell die Stimmung umschlagen kann. Es liest man praktisch überall nur noch von der schlimmsten Rezession und wie sehr sie das Land in den Abgrund reißen wird. Und nun soll sie schon wieder vom Tisch sein. Da muss man wirklich aufpassen, sich von dieser Medienhektik nicht anstecken zu lassen.
Und wie wird es aus deiner Sicht mit der Inflation nun weitergehen? Immerhin gab es da ja zum Jahresende ein Abflachen der Preiskurve. Auch die ersten Daten im neuen Jahr deuten darauf hin. Und um Deutschland lag die Inflation im Dezember bei 8,6% nach 10,4% in der Spitze im Oktober. Da sieht man doch einen Trend, oder?
Ja, das stimmt und das ist auch schon mal wirklich erfreulich. Aber leider ist in Deutschland die Kerninflation noch nicht zurückgegangen. Das ist die Rate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise. Die normale Inflationsrate wird oft von der Entwicklung speziell dieser Preise verzerrt. Die Kernrate zeigt also meist ein realistischeres Bild der Inflationsdynamik und vor allem auch darüber, wie breit die Inflation angelegt ist. Und die 5%, die wir derzeit sehen, sind da durchaus noch bedenklich. Insgesamt gehen die meisten Expertinnen und Experten aber schon davon aus, dass es mit den Preisen im Laufe des Jahres weiter runtergeht. Die Schätzungen gehen aber noch ziemlich auseinander. Die Spanne liegt bei Wirtschaftsforschungsinstituten und Banken meist so zwischen 5,5 und 7,5%. Das verdeutlicht, dass es da schon auch eine große Unsicherheit gibt. Die Bundesbank ist eher pessimistisch und rechnet mit 7,2%. Ich persönlich denke, wir werden dieses Jahr in Deutschland im Jahresdurchschnitt im Bereich von ca. 6% landen. Sollte sich aber die Versorgungslage bei Energie und auch die Lieferkettenproblematik weiter entspannen, wäre allerdings ein deutlicher Rückgang drin, zum Beispiel auf 4%. Und dann gibt es ja auch noch den sogenannten Basiseffekt, über den wir schon öfters gesprochen haben, Andreas. Hier geht es darum, dass die Inflationsraten ja üblicherweise immer im Vergleich zum Vorjahresmonat gerechnet werden und damit ab Jahresanfang gegen die schon höheren Preisstände des Jahres 2022 und nicht mehr gegen 2021 gemessen werden, als die Preise noch nicht so hoch waren. Auch deshalb müssen die Inflationsraten im Verlauf des Jahres fallen. Mit dem Effekt hatten wir ehrlicherweise schon früher gerechnet, aber nun wird er wohl doch endlich mal anfangen zu wirken.
Und schauen wir jetzt vielleicht auch noch ein Stück weit auf Aktien. Das ist ja auch etwas, was viele, viele Leute interessiert, wie es da weitergeht. Wir haben ja auch am Anfang schon festgestellt, wunderbarer Start ins neue Aktienjahr mit einem DAX über 15.000 Punkten. Was müsste denn in diesem Jahr passieren, Karl, damit die Kurse so weit oben bleiben und dass sie vielleicht auch weiter nachhaltig steigen könnten?
Tja, Andreas, das ist die große Frage. Wir können jetzt alle möglichen Szenarien aufmachen. Aber ob deshalb die Aktien steigen, das steht völlig in den Sternen. Um das noch deutlicher zu machen, es gibt viele Phasen in der Markthistorie, in denen scheinbar alles in Ordnung war, die Kurse aber trotzdem gefallen sind. Und umgekehrt war es auch oft so, dass die Lage noch ziemlich schlimm war und die Kurse trotzdem gestiegen sind. Ob und wann die Kurse steigen oder fallen, bekommst du auch durch die stimmigsten Szenarien nicht in den Griff. Die Kursbewegungen machen immer erst im Nachhinein den Eindruck, schlüssig und erklärbar zu sein. Aber ich will auch hier nicht zu destruktiv sein. Selbstverständlich gibt es Faktoren, die die Börsen eher begünstigen. Wenn wir zum Beispiel Frieden in der Ukraine hätten, wäre das sicher auch für die Börsen positiv. Und natürlich wäre es erfreulich, wenn das in China aktuell ablaufende riesige Gesundheitsexperiment gut ausgehen würde. Und Rückenwind für die Börsen wäre es auch, wenn die Rezession tatsächlich ausbleiben würde.
Das sind jetzt verschiedene Szenarien, die du uns genannt hast. viele mögliche auch außenstehende Einflüsse, die auf die Börse drücken könnten oder eben halt sie auch heben könnten. Wie groß sind denn die Chancen für solche Szenarien?
Also Andreas, wenn ich jetzt dazu Wahrscheinlichkeiten nennen würde, dann wäre das wirklich nicht mehr seriös, gerade in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Und für die Situation in China gilt im Grunde dasselbe. China öffnet zwar jetzt mit Macht, hat aber noch viel zu wenig geimpft, vor allem bei den Alten. Und dann auch noch mit eigenen, nicht so wirksamen Impfstoffen. Leider besteht das Risiko, dass es zunächst noch zu vielen Erkrankungen und auch Todesfällen kommt, die wieder verstärkte Lockdowns auslösen könnten. Auch wenn ich persönlich an Lockdowns in China nicht mehr glaube und ich überzeugt davon bin, dass sie es einfach durchlaufen lassen. Was die Wirtschaft angeht, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest recht hoch, dass die Rezession sehr mild ausfällt. Auch einige Konjunkturdaten, wie zum Beispiel der IFO-Geschäftsklimaindex, deuten in diese Richtung. Und die Geschäftslage ist bei vielen Unternehmen trotz der Krise noch relativ stabil. Zum Beispiel wegen optimierten Arbeitsprozesse und weil die steigenden Preise bislang relativ nachfrageschonend an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden konnten.
Ja, und nach all dem Datenmaterial, das zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist, würde ich gerne mit dir auf einzelne Regionen schauen, denn auch da kann man ja mehr oder weniger Geld gewinnen oder verlieren. Welche Aktienregion dürfte denn aus deiner Sicht die Nase vorn haben, Karl? Nordamerika, Europa oder eher Südostasien mit China, wo es ja doch ein bisschen Nachholpotenzial gibt?
Selbst wenn wir der Meinung wären, dass eine Region besonders gute Chancen hätte, würde uns das nicht zu einer Übergewichtung in unseren globalen Marktstrategien verleiten, Andreas. Du weißt ja, wir sind grundsätzlich prognosefrei unterwegs. Aber um unseren Hörerinnen und Hörern zumindest eine Orientierung zu geben, machen wir uns selbstverständlich aber trotzdem Gedanken über die Rahmenbedingungen in den einzelnen Regionen. Derzeit gilt aber im Grunde für alle Regionen, dass sie auch noch im neuen Jahr mit den Krisenauswirkungen zu kämpfen haben werden, wenn auch jede Region in spezifischer Weise. In den USA zum Beispiel lastet die Zinspolitik der Fed noch schwerer auf der Wirtschaft als in Europa. Im letzten Jahr liefen US-Aktien ja schlechter als europäische Aktien, was wirklich selten vorkommt. Was aber am Einbruch bei den großen Tech-Werten lag. Die mussten im letzten Jahr eine heftige Korrektur verkraften. Allein die Tesla-Aktie hat 65% ihres Wertes eingebüßt. Deswegen liegt das KGV des US-Marktes mit einem Wert von 17 seit längerem mal wieder unter dem langjährigen 10-Jahres-Durchschnitt von 18. Nach wie vor aber erwirtschaftet die Tech-Branche solide Gewinne. Wir gehen daher davon aus, dass sie auch 2023 einen spürbaren Beitrag dazu leisten, sodass es insgesamt noch für Gewinnsteigerungen über alle Sektoren hinweg reichen könnte. In Europa dürfte das schwieriger werden. Hier wiegen die Unsicherheitsfaktoren Krieg und Energiekrise noch schwerer und die Abhängigkeit von China ist größer. Daher gehe ich nicht davon aus, dass europäische Aktien den US-Markt abhängen werden, auch wenn die Bewertung aktuell ja recht günstig ist.
Und wie sieht es jetzt mit Schwellenländern aus, Karl?
Auch hier hängt vieles vom Schwergewicht China ab. China hat rund ein Drittel Gewicht in MSCI Emerging Market Index. Und über die Unwägbarkeiten von Chinas Covid-Experiment haben wir ja schon gesprochen. Immerhin wird jetzt mit einer großen Unterstützungsinitiative auch eine kritische Baustelle in China angegangen, nämlich der angeschlagene Immobilienmarkt. Insgesamt scheint also die Wirtschaftslage für die Parteiführung doch nicht so egal zu sein, wie es sich auf dem jüngsten Parteitag anhörte. Achten muss man sicher auch auf die politischen Spannungen rund um das Taiwan-Thema und die Einschränkungen, die die Amerikaner den Chinesen mittlerweile im Tech-Sektor auferlegen. Man denke nur an das Geschäftsverbot für Huawei oder auch an die Einschränkungen Chinas im Zugang zu den Hightech-Gütern. Einen ausufernden Handelskrieg erwarte ich aber trotzdem nicht. Dazu sind die gegenseitigen Abhängigkeiten meiner Einschätzung zu groß. Man sollte auch nicht vergessen, dass es neben China auch noch andere bedeutende Schwellenländer gibt. Länder wie Korea oder Taiwan, aber auch Indien haben weiterhin starkes Wachstumspotenzial. Insgesamt glaube ich, dass es nach zwei ziemlich schwachen Jahren mit Schwellenländeraktien wieder aufwärts gehen wird.
Ja, da wollen wir mal hoffen, dass uns kein neues Ungemach droht und die Kurse in der Tat wieder steigen. Und ich kann es nur noch mal betonen, es ist ja schon mal gut losgegangen im Börsenjahr 2023. Und damit ganz schnell weiter zur Gesamtstrategie, Karl, die bei euch ja grundsätzlich feststeht, frei nach dem Motto Faktor Investing und der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Wird es da dennoch in diesem Jahr kleinere Anpassungen geben, beziehungsweise geben müssen? Und ich meine, die Welt dreht sich ja bekanntlich immer weiter.
Ganz klar, auch unser eher konservative und marktbreite Ansatz wird natürlich laufend kalibriert und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Wir stellen regelmäßig sicher, dass wir im Rahmen unseres Zielportfolios unterwegs sind, um möglichst nah an die Aufstellung des globalen Gesamtaktienmarktes heranzukommen. Denn nur der bietet ja das beste Chance-Risiko-Verhältnis hinsichtlich der für die Zukunft zu erwarteten Renditen und Verlustrisiken. Auch wenn es da aufgrund laufender Kursentwicklungen zu größeren Verschiebungen in relevanten Segmenten kommt, nehmen wir natürlich entsprechende Anpassungen vor. All das aber nicht aufgrund irgendwelcher Schätzungen und Prognosen, sondern ausschließlich auf Grundlage tatsächlicher Marktentwicklungen und wissenschaftlicher Analysen. Übrigens nicht nur was Aktien angeht, sondern auch bei den Anleihen.
Mhm. Damit können wir jetzt, würde ich sagen, bei Aktien, Zinsen und strategischen Fragen einen Haken hintersetzen. Machen wir weiter mit Rohstoffen, wenn du magst. Da interessiert mich natürlich vor allem, wie du die Lage bei Öl und Gas einschätzt. Da haben wir ja nach einem dramatischen Jahr 2022 zuletzt eine gewisse Beruhigung gesehen, obwohl ja der Russland-Ukraine-Krieg noch immer tobt, Karl. Wie stellt sich die Lage also nun bei den Energiepreisen dar?
Ja, Andreas, da hast du recht. An den Großhandelsmärkten sind die Preise für Öl und Gas schon spürbar zurückgekommen. Das hat vor allem etwas mit dem Konjunkturdämpfer zu tun. Aber auch die sich entspannenden Lieferketten und die ersten Erfolge bei der breiteren Aufstellung der Energieversorgung wirken positiv. Da sich die Konjunktur mittelfristig auch wieder erholen wird, besteht von dieser Seite auch wieder Luft nach oben, das heißt steigende Kurse. Aber es gibt extrem viele überlagernde Faktoren, viele auch von politischer Seite. Wie es hier weitergeht, lässt sich also nur extrem schwer einschätzen. Eins kann ich aber ganz klar sagen, mit Energiepreisen sollte nicht spekuliert werden. Das ist wirklich Glücksspiel.
Und immer beliebt ist auch die Frage nach dem Goldpreis. Deshalb möchte ich diese Frage gerne stellen. Da scheint ja viel Negatives eingepreist zu sein, unter anderem auch die steigenden Zinsen. Könnte das bedeuten, dass es eventuell mehr Potenzial nach oben als nach unten gibt?
Ja, die steigenden Zinsen sind sicher schon zu einem guten Teil eingepreist. Aber die werden ja auch nicht wieder verschwinden und bleiben damit grundsätzlich erst einmal eine Belastung, weil sie eine Konkurrenz für das unverzinste Gold sind. Wenn keine sehr deutlichen Zinssteigerungen mehr kommen, wovon wir ja ausgehen, könnte in Dollar gerechnet zumindest mal mehr als eine Nullrunde rauskommen wie im letzten Jahr. Denn es gibt ja trotzdem immer noch viele Unsicherheitsfaktoren am Markt. Und das ist meist eine ganz gute Unterstützung für den Goldpreis. Einen Grund für hohe Goldquoten sehe ich aber auch im neuen Jahr nicht. Allenfalls als eine kleine spekulative Beimischung zum Gesamtvermögen. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Mehr als 5% plus minus 2,5% je nach Sicherheitsbedarf des Anlegers sollte es auf keinen Fall sein.
Und abschließend darf ich dir noch meine allseits beliebte Frage zum Jahresstart stellen. Auch im letzten Jahr, glaube ich, habe ich sie gestellt. Was wird in diesem Jahr definitiv nicht passieren?
Andreas, wenn wir etwas gelernt haben in den letzten 2-3 Jahren, dann, dass grundsätzlich alles möglich ist. Und dass eben auch Dinge passieren können, die sich vorher kaum jemand vorstellen konnte. Und von daher wäre ich sehr vorsichtig, bevor ich irgendetwas ausschließe. Trotzdem gibt es da eine Sache, bei der ich mir relativ sicher bin, dass sie auch 2023 nicht passieren wird. Nämlich, dass eine Mehrzahl aktiver Fondsmanager ihre Vergleichindizes schlagen werden.
Zack, da war er wieder. Karl-Matthäus Schmidt am Ende dieses Ausblicks-Podcast 2023. Ich danke dir ganz herzlich für die Informationen und für die Inhalte, die du uns geliefert hast, gleich zum Jahresstart. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Oder vielleicht noch viel besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, und denen das Wissen vielleicht auch weiterhelfen kann. Tja, und wenn diese Folge genehm war, wenn sie Ihnen gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen können Sie natürlich loswerden unter podcast@quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich auch in diesem Jahr herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.